Homo Narrans. Warum wir Menschen uns Geschichten erzählen. Der Storytelling-Podcast, in dem wir all den faszinierenden Facetten der menschlichen Kommunikation auf den Grund gehen. Mit den Werkzeugen der Wissenschaft, aus der Perspektive von Kunst und Kultur und mit ganz viel Praxiserfahrung unserer Gäste.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Folge, die wird wieder nicht nur als Podcast ausgestrahlt, sondern ihr bekommt sie auch als Videopodcast bei YouTube zu sehen. Da müsst ihr, falls ihr es jetzt nur hört, dann gerne auf den Link in den Shownotes gehen. Da könnt ihr uns dann nämlich auch in Farbe sehen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit meine Gäste, die ich auch schon in der letzten Folge begrüßen durfte, Jana Havig und Sarah, die beide von der DASA sind, denn hier befinden wir uns gerade, die DASA Arbeitsweltausstellung in Dortmund. Und in der letzten Folge haben wir uns unterhalten über die Frage, ob und wie Ausstellungshäuser und Museen eigentlich Storyteller sind. Und wenn sie es sind, wie sie Storytelling eigentlich für ihre Ausstellung und ihre Botschaften nutzen können. Und heute in der Folge wollen wir uns darüber unterhalten, wie man eigentlich erforschen kann, ob diese Art und Weise des Erzählens bei den Zuschauerinnen und Zuschauern überhaupt ankommt. Also das heißt, kommt die Botschaft an und wie werden die Inhalte der Ausstellung wirklich wahrgenommen und kann man das messen? Und wenn ja, was kann man von diesen Messdaten, von dieser wissenschaftlichen Erforschung alles mitnehmen? Das erfahrt ihr heute und ganz viel Spannendes mehr. Insofern nochmal ganz herzlich willkommen, Sarah und Jana.
Dankeschön.
Und das letzte Mal hatten wir begonnen eigentlich mit so einer kleinen inneren Rundreise durch unsere eigenen Erlebniswelten, wann wir das erste Mal mit Museen in Kontakt gekommen sind, wie wir vielleicht so die ersten Erlebnisse hatten, aber auch Ausstellungen, die uns gerade beeindruckt haben. Da haben wir so ein ganz weites Panorama aufgemacht. Ich glaube, man konnte zumindest feststellen, wir konnten uns sehr gut dran erinnern. Es prägt. Mhm. Ne? Ob das jetzt ein bestimmtes Ausstellungsstück ist oder einfach besondere Erlebnisse. Ins Museum gehen ist einfach etwas ganz Wunderbares, Multisensuales, was man lange mitnimmt. Und vielleicht steigen wir diesmal ein, indem wir uns ein bisschen über Literatur unterhalten. Ihr habt beide Bücher mitgebracht, die ihr sagt, die euch vielleicht so ein bisschen eure Lieblingsbücher zum Erzählen sind, gar nicht unbedingt mit Ausstellungen zu tun haben, aber vielleicht doch in Ausstellungen einfließen, nämlich euch geprägt haben als Narrationsvorlagen oder so. Was habt ihr mitgebracht, Sarah? Magst du vielleicht mal starten?
Ja, ich habe tatsächlich eine Graphic Novel mitgebracht. Betty Boop heißt die. Geht jetzt nicht explizit um die Figur aus den 30er Jahren, sondern um eine junge Frau, die an Brustkrebs erkrankt war, diesen besiegt hat und jetzt ihr Körper ist ja gezeichnet von der Krankheit und sie muss jetzt in einer Welt quasi klarkommen oder befindet sich in einer Welt wieder, die sehr bestimmte Vorstellungen davon hat, was ein vermeintlich perfekter Körper ist. Und muss sich da so ein bisschen selber wiederfinden. Es ist aber tatsächlich also ein sehr empowernder Comic, eine empowernde Graphic Novel, weil sie da sehr gut mit umgeht, irgendwann in eine Burlesque-Show gerät durch Zufall und in dieser Burlesque-Show, in dieser TänzerInnen-Gruppe ihr neues Zuhause erfährt und auch erfährt eben also sehr viel Body Positivity, erfährt, dass es vollkommen okay ist, dass ihr Körper trotzdem schön ist, so wie er ist. Und genau, das war jetzt die Story ganz kurz abgehandelt. Was mich sehr beeindruckt hat an der Graphic Novel, die kommt fast komplett ohne Wörter aus. Mhm. Also es gibt sehr wenig Sprechblasen oder sehr wenig Worte in dieser Graphic Novel. Es passiert ganz, ganz viel nur über die Bilder. Mhm. Und was ich generell auch sehr toll finde am Comic, an dem Medium-Comic, was auch sehr ähnlich ist zur Ausstellung, man hat ja immer diese einzelnen Panels, also die einzelnen Bilder. Und man muss selber als Leserin quasi seine Vorstellungskraft benutzen und anstrengen, damit man diese Geschichte selber sich erspinnt im Kopf sozusagen. Und so ähnlich funktioniert auch eine Ausstellung. Man hat die verschiedenen Elemente und indem man ja selbst von Element zu Element geht und sich selber so seinen Weg durch die Ausstellung genau nimmt, spinnt man sich auch selbst die Geschichte zusammen sozusagen. Genau.
Sehr spannend. Ist das ein Merkmal? Also nein, es ist ein Merkmal, aber wie wichtig ist dir auch jetzt als Ausstellungsmacherin die Fantasie der Besucherin wirklich arbeiten zu lassen und nicht zu sehr vorzugeben, was sie fühlen, denken, erleben sollen?
Sehr wichtig. Ich mag auch insbesondere so den spielerischen Charakter von Ausstellungen. Wir sind ja auch ein sehr interaktives Ausstellungshaus. Tatsächlich spielen auch eben viel damit. Und ich finde es vor allem, was mir so Spaß macht, dass man beim Ausstellungsmachen ganz unterschiedliche Formate bedienen kann. Also natürlich könnte man jetzt einen faktenbasierten Text einfach in den Raum bringen und sich dann sagen, ja, der Inhalt wird schon vermittelt über den Text. Aber so einfach funktioniert es nicht. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Es braucht einfach unterschiedliche Formate für unterschiedliche Ausstellungsbesucherinnen, unterschiedliche Rezeptionsverhalten. Wir kennen es ja selber. Also irgendwann werden wir auch müde, wenn wir immer nur Texte lesen.
Ja.
Also zwischendurch auch mal was zu tun. Wie gesagt, auch spielen zu können, das bringt einfach sehr viel mehr, ja, von der Inhaltsvermittlung, von genau dem Vermittlungsanspruch auch. Also das ist, und da muss man eben auch ein Stück weit sagen, wir können nicht alles, also können wir sowieso nicht, wir können nicht alles beeinflussen, sollten wir auch gar nicht. aber da müssen wir auch tatsächlich mit der Vorstellungskraft der BesucherInnen arbeiten. Also ohne die geht es auch ein Stück weit gar nicht.
Sie können sich immer entziehen, das ist ja das Gemeine, ne? Also
genau.
Das heißt, bei einem Film ist es relativ klar, Sie können natürlich vorspulen, aber wie Sie das Erlebnis wahrnehmen. Bei einem Podcast ist es schon wieder anders. Da skippt man, hört man vielleicht eine Viertelstunde, dann fängt man an zu saugen, danach hört man weiter, dann fährt man mit der Bahn irgendwo hin. Auch da sequenziert man und das Erlebnis wird selbstbestimmt. Deswegen kann man ja auch lange Podcasts machen, im Gegensatz zu kurzen Videos für YouTube, wo die Spanne dann vielleicht ein paar Minuten ist.
Ja.
Und bei euch gehen die Leute so durch, schlimmstenfalls, wie sie wollen, wenn man sie nicht zwingt, einen bestimmten Pfad zu gehen. Da sind wir schon viel weiter drin eigentlich. Und das ist ja das Prinzip, was du da mitgebracht hast, Show Don't Tell. Das heißt, rege etwas an und das meiste findet wirklich bei uns statt.
Ja.
Dieses Buch, ist das über den Handel erhältlich?
Wir das? Das ist vom Splitter Verlag. Der ist in jedem gut sortierten Comicbuchladen auf jeden Fall erhältlich, auch in vielen Buchhandlungen auf jeden Fall. Also der ist genau von Vero Caso und Julie Rochelot. Ich hoffe, ich habe die Namen jetzt richtig genannt. Genau, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Eine sehr, sehr eindrückliche, schöne Geschichte. Und genau, vor allem eindrückliche Bilder natürlich, weil die eben für sich schon stehen und viel erzählen. Ja.
Okay, das lässt sich jetzt hier in der Hörversion schlecht darstellen, aber auch da gebe ich euch einfach dann nochmal einen Link in die Shownotes, sodass jeder und jeder, die das nochmal nachschauen möchte, selbst entdecken kann. Okay, dann Jana, was hast du uns mitgebracht? Taschenbuch.
Ich habe ein Taschenbuch mitgebracht, was ich sehr lange nicht mehr in der Hand hatte und jetzt im Zuge unseres bevorstehenden Umzugs wiederentdeckt habe. Das ist von Rebecca Gablé von Ratlosen und Löwenherzen, eine kurzweilige, aber nützliche Geschichte des englischen Mittelalters. Und Rebecca Gablé kennt man ja eigentlich von ihren historischen Romanen her. Sie ist recht erfolgreiche deutsche Schriftstellerin. Und sie hat dieses eine populärwissenschaftliche Sachbuch hier geschrieben. Und ich habe es vor ungefähr 15 Jahren habe ich es geschenkt bekommen, als ich im Bachelor war und auch noch Geschichte studiert habe und mich da auch sehr in meinem Studium sehr auf das englische Mittelalter und die englische frühe Neuzeit spezialisiert habe. und das in die Hand bekam und es irgendwie in einem Rutsch durchlas und danach dachte, ja, so ist das. Und das war jetzt echt unterhaltsam und hat es wirklich so auf den Punkt gebracht, diese Zwischenmenschlichkeiten, diese Kausalitäten, ja. Weil damals ja, also man weiß ja aus der Zeit eigentlich nur von den sehr bekannten Menschen, HerrscherInnen etc. Und wie so deren Beziehungen waren und was so deren vermeintliche Motive waren. Und das fand ich einfach sehr, sehr schön. Sie hat das sehr erzählerisch tatsächlich rübergebracht. Und da greifen wir natürlich wieder ein Thema auf, wenn wir sagen, Geschichtsschreibung ist auch immer irgendwie eine Art von Erzählung, von Fiktionalität, was wir in der letzten Folge auch schon besprochen haben mit Hayden White. Genau, und was ich hier auch sehr spannend fand, war, dass die Autorin auch selbst auftritt und sich auch selbst nennt, okay. Tatsächlich. Also nicht wie in ihren Romanen, wo sie natürlich in den Hintergrund rückt, sondern hier sagt sie zum Beispiel, ja, ich habe mich hier bewusst entschieden, nichts über Robin Hood zu sagen zum Beispiel, weil ihr das zu unwissenschaftlich ist, weil der nicht bewiesen ist quasi. Okay. Und genau, also sie positioniert sich da selbst und schafft es einfach eine Art von Geschichtsdidaktik zu kreieren, die ich sehr erlebnisreich und sehr eindrücklich fand.
Genau. Spannend. Das erinnert mich an Christian Krumm eben, der ja in den letzten beiden Folgen als Historiker diesen Nachruf von Namen der Rose von Umberto Eco mitgebracht hat. Und jetzt haben wir hier auch wieder von einer Romanautorin quasi den Sachbuch Beitrag dazu. Das scheint eine gute Mischung zu sein. Mhm. So beides zu können, auch mal zu reflektieren, so ins Handwerksbuch des Schreibens. Ich habe letztens einen ganz interessanten Artikel auch dazu gelesen von T.C. Boyle, der ja sehr viele Bücher in den letzten Jahrzehnten geschrieben hat zum Thema Klimawandel und beziehungsweise Klimakrise und was das eigentlich heißt, ganz konkret für die Menschen in Kalifornien vor allen Dingen. Und wie der auch nochmal geschildert hat, dass ihm ganz andere Handwerkszeuge zur Verfügung stehen als Autor, als den befreundeten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die im Prinzip die gleiche Botschaft wie er haben, aber lange nicht so durchdringen können, wie er mit seinen Erzählungen und dass er deswegen eigentlich das mächtigere Handwerkszeug zur Verfügung hat, um die Menschen nachhaltig zu beeindrucken als die Wissenschaftlerin, die vielleicht die besseren Argumente haben. Mhm. Das bringt uns ja auch so ein bisschen in die Frage, wie wir zur Wissensvermittlung, das ist ja die DASA auch, die eben Forschung zum Thema Arbeitsschutz oder überhaupt Arbeiten, den Menschen in der Arbeit, aber auch in seinem sonstigen Leben, wie man das für Menschen erfahrbar und erlebbar macht. Mhm. Und ob Storytelling da eben das Mittel der Wahl ist. Und ihr hattet beim letzten Mal ja sehr stark den Begriff der Narrativität reingebracht, den wir uns dann gleich auch nochmal in seiner Umsetzung genauer anschauen. Ich habe zwei Bücher mitgebracht, wobei ich eins eher technischer Natur sehe für alle diejenigen, die so ein bisschen noch lernen wollen, wie eigentlich gute Geschichten erzählt werden, was so eigentlich so die Grunderzählungen sind. Da ist so ein Klassiker, den ihr ja auch in dem Inhaltsverzeichnis eurer Studie zeigt, The Seven Basic Plots von Christopher Booker. Das ist ein Klassiker in der Storytelling-Literatur. Christopher Booker war Journalist, mittlerweile verstorben, hat sich aber neben seiner journalistischen Tätigkeit sehr viel mit Erzählungen und Erzählweisen beschäftigt, da auf Campbell und Vogler natürlich bezogen, auf C.G. Jung und so weiter und so fort. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall ist seine These, dass man nicht so sehr zwischen Genres unterscheiden sollte, wie das in vielen anderen Handbüchern der Fall ist, also Krimi und Detektivroman, Abenteuerroman, Liebesgeschichte und so weiter, sondern eher drauf schauen sollte, wie ist eigentlich der Plot aufgebaut. Und dann sagt er, wenn man jetzt alles übereinander legt, die Weltliteratur, aber auch die bekanntesten Filme und so weiter, dann destillieren sich daraus 7 verschiedene Erzählweisen raus, die er als 7 Basic Plots bezeichnet. Ich will die hier gar nicht alle aufführen, da gibt es auf jeden Fall gute Zusammenfassungen auch im Internet, die ihr finden könnt. Aber das ist vielleicht der Cliffhanger. Eine dieser Erzählweisen habt ihr ausgewählt für die Ausstellung. Insofern war das, was ich erwähnen wollte. Ihr habt Voyage und Return gewählt. Also Reise und Wiederkehr wäre die deutsche Variante. Wie die aufgebaut ist, können wir uns ja gleich dann nochmal genauer anschauen. Okay, Und ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht. Das andere war ja eher technischer Natur. Und dieses ist jetzt sozusagen mein aktueller persönlicher oder mein aktuelles persönliches Lieblingsbuch zum Storytelling, was mir eben in Schweden in dieser Ausstellung in Växjö begegnet ist, im Foyer. Es heißt Ihågkom oss till liv. Das übersetzt heißt so viel wie erinnere uns an das Leben und wurde gezeichnet und geschrieben von Joanna Rubin Drange. Sie ist eigentlich Romanautorin, allerdings mit Graphic Novels und hat hier eine Art Mischung aus Roman und Sachbuch geschrieben, wo sie ihrer eigenen Geschichte auf den Grund geht. Sie kommt aus einer schwedischen Familie, hat jüdische Vorfahren und geht deren Schicksal so ein bisschen auf den Grund. Der Name ihrer Familie wird entdeckt in einer Namensliste mit Juden, die im Besitz eines schwedischen rechtsradikalen Politikers gefunden wurde. Das ist sozusagen der wahre Kern. Und diejenigen, die vielleicht sich mit Schweden auskennen, diese schwedischen Rechtsradikalen sind im Moment an der schwedischen Regierung mit sozusagen beteiligt. Die Schwedendemokraten sind das, was bei uns die AfD vielleicht wäre oder Front National oder so. Also in Kreide gepackte Wölfe oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und sie setzt sich in dieser Geschichte tatsächlich mit dem Schicksal ihrer Familie, mit dem Schicksal der Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkriegs, aber auch mit der Migrationsgeschichte in die USA, nach Israel auseinander und erzählt das so ein bisschen vor dem Hintergrund auch der schwedischen Kultur und der schwedischen Gegenwart. Also sehr dicht, sehr sehr faktenreich und das tut sie eben mit ja unglaublich tollen Bildern. Auch das kann man immer so schwer erzählen. Es ist in Schwarz-Weiß gehalten. Es sind aber auch in dem Fall viel Text eingebunden, tatsächlich sehr viel Aufklärungstext, aber auch persönliche Geschichten. Es sind Quellen eingearbeitet und so. Also es ist sozusagen eine gute Mischung. Und das hat in dieser Ausstellung gut funktioniert. Also man kommt da rein und das war auf großen Wänden aufgebaut. Man kann sich so langsam sozusagen an dieser Geschichte entlang linear bewegen. Hat diese Mischung aus Quellen, Fotos, Fotoalben, Sachtexten, Fotografien auch aus Konzentrationslagern und aber auch dann Fotos der Überlebenden in den USA und so weiter. Also eine sehr dichte Erzählung. Das hat mich überrascht, deswegen habe ich es mitgebracht. Obwohl es nicht aufregend inszeniert war, unglaublich gut funktioniert hat dort in diesem Museum. Und insofern hat es mich gepackt. Und es ist im Moment noch auf Schwedisch nur zu bekommen, aber ich gehe davon aus, dass es auch übersetzt werden wird. Sie ist im Moment nominiert für den Nordischen Buchpreis. Also ich glaube, dass sie da auf jeden Fall gute Chancen hat, dass diese Ausstellung wahrgenommen wird und das Buch dazu auch. Vielleicht kommt sie auch mal nach Deutschland mit der Ausstellung. Das wäre ja auch nochmal ein guter Hinweis. Okay, jetzt haben wir hiermit mit diesem Buch, was das Schicksal dieser jüdischen Familie in der Welt betrifft, natürlich auch ein sehr emotionales Thema. Und damit kommen wir eigentlich zurück zu Pia, die ja auch ein sehr emotionales Erlebnis hat. Ihr habt das ja geschildert am Ende der letzten Folgen. Sarah, du hast es sozusagen einmal zusammengefasst. Sie ist 17 Jahre alt. Ihr sehr eng verbundene Großmutter, die so ihre Bezugsperson ist, verstirbt. Und sie erlebt zum einen das Schicksalsereignis, die Katastrophe des Todes in ihrem jungen Leben. Sie erlebt aber auch den professionellen Umgang, dass es sozusagen alles seinen Gang geht, so in unserer geordneten Welt, was passiert als nächstes und so weiter. Das heißt, das gibt dem Ganzen so ein Framing. Und sie selber reift aber auch in dieser Auseinandersetzung mit diesem Erlebnis als Person, was ja, wie ihr gesagt habt, ein wichtiges Merkmal von Narrativität dann auch ist und einem guten Plot. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir vielleicht nochmal diskutieren und ihr mir nochmal erzählt, warum ihr euch für diese Trauergeschichte entschieden habt als Use Case für die Studie und dann sozusagen, was die nächsten Schritte waren, dass sozusagen aus der dann folgenden Ausstellung tatsächlich eine Analyse wurde, wie das Publikum eigentlich mit Storytelling-Projekten umgeht. Das ist jetzt vielleicht nicht so gut formuliert von mir, der Satz, aber die Frage geht erstmal in die Richtung, warum habt ihr Pia ausgewählt und eine fiktionale Geschichte? Und dann sozusagen, was wird dann daraus als Forschungsprojekt von euch entwickelt?
Genau, wir hatten ja erläutert, dass wir ein Interesse daran hatten, Storytelling auf den Grund zu gehen und auch dessen Wirkung zu erforschen. Und das ist ganz interessant, also wir hatten in diesem Projekt, dann die Vermittlungsstrategie zuerst und dann das Thema. Mhm. Oft ist es eher umgekehrt, dass man ein Thema hat oder eine Sammlung, die man vorstellen möchte und dann überlegt, wie vermittle ich die.
Ja.
Und jetzt haben wir ein Thema gesucht, was nah am Menschen ist. Sarah hat das in der letzten Folge gut erklärt, was nah am Menschen ist, was jeden betrifft. Von dem wir aber ausgegangen sind, dass die Zielgruppe, die wir ansprechen wollten, die jungen Erwachsenen, Jugendlichen in der Berufsfindung, dass die damit vielleicht noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatten und dann auch keine Vorstellung haben, wie es ist, sich professionell mit Toten, Trauernden oder Sterbenden auseinanderzusetzen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen Tod und Trauer, weil wir die Jugendlichen aus der Sicht von Pia quasi an dieses Thema heranführen wollten. Mhm. Und dafür haben wir Pia gebraucht. Eine 17-jährige Identifikationsfigur, die sich in einer ähnlichen Situation befindet und anhand derer wir quasi diesen Prozess einmal deutlich machen wollten. Sowohl in der Struktur, was jetzt als nächstes passiert, mit Bestattung etc., aber auch emotional. Wie geht sie emotional damit um? Und die Besucherinnen und Besucher konnten das dann einmal miterleben. Genau. Und da hat sich das Thema Tod und Trauer hat sich eben gut angeboten, tatsächlich.
Mhm. Ja. Das ist ja was Besonderes, tatsächlich. Du hast es ja selber geschildert. Häufig in der Wissenschaftskommunikation hat man erst ein Thema und eine Botschaft und überlegt dann, wie sende ich die so, dass sie maximal wirklich auch erinnert, erlernt, verarbeitet und wiedergegeben werden kann. Jetzt habt ihr gesagt, nee, wir brauchen ein Case, der tatsächlich unseren Forschungsbedürfnissen am ehesten entspricht. Mhm. Und vielleicht, Sarah, kannst du uns da auch nochmal ein bisschen abholen, was ist das Forschungsdesign eigentlich gewesen, als ihr sozusagen begonnen habt, darüber nachzudenken, okay, jetzt haben wir ein bisschen für uns den Narrationsbegriff und Storytelling-Begriff geordnet, jetzt brauchen wir dazu sozusagen ein Projekt, was erforschbar, beobachtbar ist. Wie geht man an sowas ran?
Genau, also zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich noch nicht Teil des Forschungsteams, aber ich gebe mal wieder, was ich so mitbekommen habe, seit ich in dem Team bin. Genau. Ganz am Anfang war auch einmal kurz die Idee, so eine Art Vergleich zu machen zwischen einer Ausstellung, die stark mit Storytelling arbeitet und einer, die nicht damit arbeitet. Das wurde relativ schnell wieder verworfen, weil es einfach auch unglaublich umfangreich geworden wäre und da einfach auch vieles mit reinspielt, was dann die Ergebnisse vielleicht auch wieder verzerrt hätte. Also es müssten immer die gleichen ProbandInnen gewesen sein, etc. Auf jeden Fall, genau, wurde dann relativ schnell festgestellt, okay, wir brauchen eine oder wir müssen eine Ausstellung einfach in ihrer Komplexität mit den narrativen Dimensionen versuchen zu realisieren, sodass diese Ausstellung das Potenzial hat, die Wirkung zu erzielen, die wir dann wiederum untersuchen können mit der Evaluation. Genau, das heißt, am Anfang eben war klar, okay, die Ausstellung braucht eben den narrativen Raum, braucht eine starke Figur und dann eben den Plot, den zusammenhängenden. Und es war relativ bald auch klar, dass es ein junges Mädchen ist, genau, als Protagonistin. Mhm. Da gab es dann natürlich auch noch eine Weiterentwicklung. Am Anfang hieß Pia auch Lilly und hatte einen kleinen Bruder und so weiter. Also es entwickelt sich ja auch immer weiter. Also wie bei jeder Ausstellungsidee, man hat am Anfang, man startet am Anfang ganz anders, als man am Ende rauskommt. Und so war es eben auch mit Pia. Gerade dann auch im Zusammenspiel mit dem Wechselausstellungsteam etc., eben auch mit der Gestalterin, mit Tina Seehoff, die ja auch ganz viel dann über die Gestaltung noch mit eingebracht hat. Also die Gestaltung ist ja auch Vermittlung an der Stelle, genau.
Zu der, da darf ich noch mal kurz einhaken, wir ja noch eine eigene Folge produzieren werden, wo wir wirklich uns in die Werkstatt der Ausstellungsmacherin begeben werden, wie die eigentlich mit den Vorgaben, die ihr ihnen an die Hand gegeben habt, mit dem Forschungsauftrag auch ein Stück weit, was die dann daraus umgesetzt haben, welche Medien sie gewählt haben, wie sie die Räume gestaltet haben. Auch das werden wir uns tatsächlich nochmal ganz genau anschauen können. Aber jetzt kommt's zu einem Forschungsdesign. Also ich übersetze das mal in einfache Sprache. Wenn man sagt, ich will Schmerz messen, muss ich die Leute, Patienten erstmal pieksen. Das heißt, ich muss ihnen Schmerz zufügen, um zu gucken, okay, wie stark waren sie betroffen und wie verarbeiten sie ihre Schmerzerfahrung? Skala 1 bis 10 und so weiter. Ganz runtergebrochen. Aber die ernste Frage da im Hintergrund ist ja, warum muss man das erforschen? Weil wenn man so in die landläufige Storytelling-Literatur schaut, dann gibt es auch sehr viele Studien, die sagen, erwiesenermaßen hat die Lernforschung gezeigt, dass so und so viel nachhaltiger Inhalte vermittelt werden, wenn sie multisensual, zum Beispiel über Storytelling, aber auch andere Sinne vermittelt werden. Aus der Wirtschaftsforschung, Wirtschaftspsychologie wissen wir, so und so viel mal mehr kann man Produkte verkaufen, wenn man eine emotionale Bindung herstellt. Das heißt, es gibt doch eigentlich relativ viel Argumente in Anführungsstrichen, die schon ausreichen können, um zu sagen, das ist gut erforscht, deswegen müssen wir da jetzt eigentlich gar nicht so viel machen. Warum ist das gar nicht richtig, was ich gerade sage?
Weil wir mit dem Medium Ausstellung hier zu tun haben, was ein ganz eigenes Medium ist, also besonders auch funktioniert. Also im Gegensatz zum Beispiel zum Buch oder zum Film, was man ja eher, also von der Vermittlung her linear rezipiert. Also sprich, ich schaue mir das den Film an, ich lese mir das Buch durch. Natürlich kann ich da dann auch noch quasi, wenn ich es möchte, hin und her springen. Aber im Grunde genommen ist es sehr starr von der Linearität her. Bei einer Ausstellung, da ist von Anfang an klar, es ist ein Raum, den ich mir erschließen kann. Der kann, also ich kann als Ausstellungsmacherin zwar auch bestimmte Dinge reingeben und versuchen, die BesucherInnen zu lenken, also gerade wenn es eine klare Raumabfolge gibt, aber ich habe ja nicht den Einfluss in dem Sinne darauf, was die BesucherInnen wirklich im Raum machen, ob sie wirklich jedes Objekt, jeden Text, jede Medienstation lesen, werden sie nicht. Also das kennen wir ja auch von Ausstellungsbesuchen. Wir können gar nicht alles aufnehmen, alles lesen etc. Genau, deswegen funktioniert eine Ausstellung einfach ganz anders als die anderen Medien. Und das heißt, auch Storytelling funktioniert anders in der Ausstellung. Genau, das heißt, wir können natürlich Vermutungen anstellen, beziehungsweise haben wir auch, also wir haben Erwartungen quasi an die Ausstellung auch gestellt, bevor wir quasi die Evaluation durchgeführt haben, um unsere Erwartungen auch zu überprüfen anhand der Ergebnisse.
Die würde ich mir tatsächlich gleich mit euch genauer anschauen, nämlich diese Forschungshypothesen, die ihr aufgestellt habt. Die finde ich sehr sinnvoll, sich lesen, wenn man sich den Bericht anschaut. Aber noch spannender ist, was ob sie sich bestätigen, das will ich gar nicht vorwegnehmen. Aber nochmal jetzt aus der Laienperspektive, in der Wissenschaftskommunikation sagt man ja auch, wenn man jetzt Menschen Inhalte vermitteln will, die eben keinen hohen Kenntnisstand schon vorne wegbringen, dann muss man anders als beim wissenschaftlichen Schreiben oder beim Erzählen in Büchern Botschaften ständig wiederholen. Also und zwar mehrfach an verschiedenen Stellen, sodass sie irgendwo immer wieder auch angesprochen werden, Wiedererkennungswert da ist, bis so ein Lerneffekt gesichert ist, sagen wir es mal so. Ist das ein Verfahren, was man in so einer Ausstellung auch anwendet, dass man wichtige Botschaften an verschiedenen Stellen platziert, dass egal wie die Besucherin, der Besucher sich verhält, er auf jeden Fall irgendwie drauf stoßen wird?
Ja, das haben wir bei Pia sagt ihr wohl auch versucht zu realisieren, dass die Kernereignisse in jedem Raum, im Rahmen des Plots oder der Handlung, dass die deutlich werden, auch wenn man nur bestimmte Medien sich anschaut oder wenn man nur einen sehr selektiven Blick in der Ausstellung hat. Und hier kommt nochmal die Gestaltung rein, die hier eine sehr, sehr große Rolle spielt. Weil die Gestaltung es in den Räumen schafft, diese Ereignisse mitzutragen sehr, sehr stark. Also die Gestaltung transportiert Pias Emotionen, Pias Trauerphase, in der sie sich gerade befindet. Und aber auch, was passiert jetzt hier gerade in der Handlung tatsächlich. Und das war schon sehr, sehr interessant und auch wichtig, dass wir das sehr visuell, schnell rezipierbar machen in der Ausstellung.
Also das wäre jetzt sozusagen das Graphic Novel Prinzip. Genau. Ne? Das heißt, man gibt etwas vor, aber überlässt es so ein Stück weit der Fantasie. Kann aber es auch nochmal ergänzen durch Sachinhalte, wenn die Menschen sie lesen oder mit dem Audio-Guide oder wie auch immer hören wollen. Okay. Aber jetzt schauen wir uns das im Konkreten mal an. Also ich habe es mir mitgebracht, aber ihr könnt es wahrscheinlich viel besser zusammenfassen. Was waren die Forschungshypothesen, die ihr quasi aus der Sichtung der Literatur und auch aus den Thesen, die ihr über Storytelling in Ausstellungen aufgestellt habt, über die Narrativität, also die Dichte des Erzählens, also Qualitätsunterschied zwischen einfachem Erzählen und professionellem Erzählen jetzt in der Ausstellung. Was waren die Fragen, die ihr rausfinden wolltet?
Wir haben quasi gesagt, wenn wir eine sehr narrative Ausstellungserzählung machen, dann gehen wir davon aus, dass sie drei Dinge kann oder erreichen wird. Die erste Erwartung ist, dass sie die Inhalte für die BesucherInnen ordnet, dass sie sie strukturiert, dass die Menschen wissen, was hier inhaltlich verhandelt wird und sich dazu positionieren können. Die zweite Erwartung war, dass sie durch die emotionale Darstellung Lust auf eine Auseinandersetzung damit bekommen. Also hier geht es sehr um die Gefühle, dass die sehen, hier geht es um Emotionen, ich werde hier angesprochen und ich habe Lust, am Ball zu bleiben, sage ich jetzt mal, und gehe jetzt nicht nach dem zweiten Raum dann doch wieder raus und in die Kantine zum Beispiel. Und die dritte und letzte Erwartung war, dass wir davon ausgegangen sind, dass diese Ausstellungserzählungen Anknüpfungspunkte an die persönliche Lebenswelt unserer BesucherInnen haben wird. Weil wir mit dem Geschehen, was wir da darstellen, etwas darstellen, was viele Menschen vermeintlich persönlich anspricht und woran sie anknüpfen können. Und das waren unsere drei Erwartungen, mit denen wir in diese Evaluationsforschung gestartet sind. Genau.
Also das heißt, erstmal ordnen heißt ein Stück weit gliedern, was erlebt werden soll. Funktioniert das oder ist es eine Steuerung? Das heißt, lenkt man damit quasi das Erleben? Also vielleicht nochmal übersetzen für mich, die Ordnung der Dinge in dem Sinne funktioniert.
Es ist vielleicht eher eine Ordnung der Inhalte tatsächlich. Ja. Also das, in diesem Raum geht es darum, dass jemand die Todesnachricht bekommt und wie reagiert die Person.
Okay.
Im nächsten Raum geht es um die Pflege, aber auch die Feststellung eines Todes, in dem Fall Oma Ruth. Aber da konnten wir eben bestimmte Inhalte dran anknüpfen, die sich im Themenwelt Pflege, Umgang damit, persönlich, beruflich bewegen, als Beispiele. Genau.
Ja. Genau, die Erzählung bietet mir sozusagen auch den roten Faden durch die Ausstellung, an dem ich mich entlang hangele und entlang dessen ich mir die Inhalte eben so aneignen kann und die aber auch logisch aufeinander aufbauen. Genau, also am Anfang eben der Konflikt, der innere Konflikt von Pia, die Nachricht des Todes und dann, genau, lernt sie immer mehr auch Menschen kennen, sie macht neue Erfahrungen, setzt sich mit der Bestattung auseinander, mit der Trauerfeier und genau, wächst dann daran und es ist aber logisch aufgebaut, folgt quasi aufeinander, also das ist auch so dieses Ordnende, Strukturierende.
Okay. Ein bisschen, ja. Und da habt ihr euch dann bewusst dafür entschieden, das eben linear zu ordnen, das ist wirklich eine ganz klassisch aufeinander aufbauende Abfolge ist und nicht hin und her springt wild durcheinander, wie vielleicht das dem Gefühlschaos dieser 17-Jährigen entspricht, sondern ihr habt von außen her dem Ganzen die Struktur gegeben, als Kontrast eigentlich zu dem inneren Aufgewühltsein.
Ja, genau, okay. Also in den Räumen konnte man sich frei bewegen, aber die Räume haben eine feste Reihenfolge gehabt.
Ja. Wo man auch nicht hin und her springen konnte. Also man konnte nicht jetzt quer durchlaufen und hier anfangen und dort aufhören, sondern wurde...
Genau, es gab so ein bisschen quasi einen Rückblick oder eine Vorschau, wenn man so will. Also tatsächlich architektonisch. Man konnte, wenn man sich im Pflegezimmer befand, durch ein Fenster in den Leichenschmaus, in den Raum, wo der Leichenschmaus stattfand, reinschauen und umgekehrt natürlich. Also das war dieses Spiel mit der Erinnerung an die Person.
Zukunft.
Genau.
Ja.
Genau, aber auch das gemeinsame Erinnern dann nach der Trauerfeier. Also so diese Verbindung gab es dann eben schon, verbindende Elemente.
Okay. Das zweite wäre dann jetzt, wenn man es so auf ein Schlagwort bringt, das Aktivieren der Menschen durch die emotionale Tiefe des Ganzen, aber auch durch das Erlebnis, also die Sinnlichkeit der verschiedenen Medien wahrscheinlich auch. Das heißt, hier sollte wirklich der Bezug hergestellt werden, so Jetzt haben wir euch. Und es kommt auch nicht mehr raus, außer das eine Kind, was sich gar nicht empathisch gezeigt hat. Aber in irgendeiner Form wirst du jetzt Teil dieses Erlebnisses sein. Es wird dein Erlebnis sein. Ne?
Ja, genau.
Okay, dann das Dritte nochmal, wie übersetze ich mir das? Fiktive Ausstellungserzählung wird in die subjektive Welt übertragen. Heißt das sozusagen, ich bringe es sofort schon mit meinen eigenen Erfahrungen in Kontakt oder es ist damit einfach nur der Transfer Ausstellung, Ich-Ausstellung gemeint? Also wie tief soll das gehen, dieser Dialog zwischen mir und den Inhalten, die ihr als Ausstellung vorgibt?
Genau, also der Anspruch war auf jeden Fall, dass ein sehr starker Lebensweltbezug hergestellt werden soll. Deswegen auch genau Pia als Identifikationsfigur. Also das ist so ein bisschen auch damit gemeint, dass wir eine starke Protagonistin haben, mit der man sich auch potenziell identifizieren kann, damit ich eben Bezüge herstelle, damit ich auch mich selber reflektiere und darüber nachdenke, wie würde ich in der Situation handeln? Oder auch natürlich andersrum gedacht, wie habe ich in der Situation gedacht? Also ganz viele von unseren BesucherInnen hatten schon Trauererfahrungen, haben Erfahrungen mit dem Tod hinter sich gehabt und die konnten, selbst wenn sie jetzt schon sehr viel älter waren, also selbst wenn sie im Seniorenalter waren, konnten die BesucherInnen sich mit den Erfahrungen identifizieren von Pia. Vielleicht nicht mit der Figur direkt, aber mit ihren Erfahrungen. Genau, und das meint dann auch so ein bisschen den Lebensweltbezug. Ich kann irgendwie anknüpfen, weil ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Oder ich kann den Bezug herstellen, weil ich darüber nachdenke, wie ich die Erfahrungen erleben würde. Und genau, die Hoffnung oder der Anspruch ist dann halt so, dass die Auseinandersetzung mit den Themen dann darüber hinausgeht. Also ich bin jetzt gefangen in der Geschichte. Ich gebe mich da hinein und über das, was ich schon weiß, gehe ich jetzt hinaus und lerne Neues in der Ausstellung durch die Erzählung.
Ja, ergänzend zu dieser immersiven, emotionalen Ansprache gab es in der Ausstellung aber auch bewusst Momente, wo die BesucherInnen direkt angesprochen wurden. Was denkst du jetzt an dieser Stelle?
Okay.
Wie stellst du dir deine Bestattung vor? Was denkst du, wie viel deine Bestattung kosten wird oder so? Also interaktive, selbstreflexive Momente, die einen so ein bisschen auch wieder in die Realität holen sollten und eine gewisse Distanz auch wieder aufbauen sollten zu dieser doch sehr emotionalen Darstellung von Pias Erlebnissen.
Also damit habt ihr auch so ein bisschen Emotionsregulierung gemacht, dass ihr zwischendurch mal in so eine Reflexionsebene wieder zurückgegangen seid, ganz bewusst, um so eine Verarbeitung zu ermöglichen.
Um auch so ein bisschen verschiedene Argumentationsstrukturen, sage ich jetzt mal, anzubieten. Also es gibt nochmal hier, da geht's um dich und hier geht's um Pia. Das vermischt sich natürlich sehr, aber wir konnten schon auch sehen, dass manche eher auf bestimmte Dinge ansprachen, auf bestimmte Themen, die sachbezogenen oder eben auch eher auf die Pia-bezogenen.
Jetzt haben wir ja schon gehört, dass die Besucherin einmal linear durchgeführt wird. Das heißt, sie haben einen bestimmten Weg zu gehen, den sie gar nicht selber bestimmen, sondern so ist die Ausstellung aufgebaut, dass man dass man durchgehen muss, einen bestimmten Pfad folgen muss. Jetzt haben sie immer wieder Stationen, wo sie mit sich selbst konfrontiert werden, wo sie nachdenken, zum Beispiel über den eigenen Tod oder eigene Erlebnisse. Jetzt ist meine Frage, wie misst man denn überhaupt die Reaktionen und auch die Lernerfahrung von Besucherinnen jenseits dieses üblichen Abfragebogens goldenen Buches am Ende der Ausstellung plus vielleicht hätten sie Lust, 4 Fragen zu beantworten. Wie hat ihnen die Ausstellung gefallen? Was hat ihnen besonders gut gefallen? Was ist vielleicht die Botschaft, die sie mitnehmen? Was würden sie besser machen? Also wie geht man jetzt professionell mit dem Anspruch, das über eine jahrelange Studie wirklich inhaltlich zu Ende zu denken, wie geht man da vor? Gibt es da schon so eine Technik des Messens, die man nutzen kann aus den Sozialwissenschaften? Oder wie habt ihr das Forschungsdesign gestaltet?
Also das war schon sehr individuell auf diese Studie zugeschnitten. Wir mussten uns zunächst einmal Gedanken machen, wie definieren wir eigentlich Wirkung hier? Also wir wollen die Wirkung untersuchen, aber was ist das überhaupt? Und das war tatsächlich gar nicht so einfach für uns und wir kamen zu dem Schluss, dass wir den Untersuchungsgegenstand zweiteilen müssen. Wir gucken uns zum einen das Besuchsverhalten an, unserer BesucherInnen. Wie gehen die da durch? Wie orientieren sie sich? Wie bewerten sie die Verständlichkeit? Wie bewerten sie selbst die Story? Welche Wege gehen sie? Welche Medien nutzen sie? Etc. Das an sich war eigentlich schon ein eigenes Projekt an sich. Und da konnten wir so ein bisschen was zu sagen, wie funktioniert, ganz platt gesagt, diese Ausstellung? Ist die gut, verständlich, etc.? Und der zweite Teil neben diesem Besuchsverhalten waren die Lernerfahrungen.
Genau.
Genau. Wir haben dann Besuchsverhalten und die Lernerfahrungen. Und die haben wir uns entschieden, haben wir sehr weit gefasst. Dabei haben wir uns orientiert an den Generic Learning Outcomes, die vor einigen Jahren in einem Projekt vom Arts Council England entwickelt wurden. Und die fassen Lernen in Kultureinrichtungen, aber eben auch in Ausstellungen sehr weit. Mhm. Von den Fähigkeiten, die erlernt werden in der Ausstellung, hin zu Zahlen, Daten, Fakten, also dieses klassische, was habe ich mir gemerkt, hinzu gab es Spaß in der Ausstellung, hatten die Menschen Vergnügen, also welche Gefühle gab es oder ganz praktisch auch, was haben die getan? Und das alles haben wir zusammengefasst unter Lernerfahrungen, die wir dann beschrieben haben, recht aufwendig. Magst du vielleicht mit den Methoden und Auswertungsmethoden weitermachen?
Ja, genau, also die Generic Learning Outcomes, also unsere Lernerfahrung, unsere Definition von Lernerfahrung eben war sehr weit gefasst und befand sich dann, also wir hatten auch einen Fragebogen und die BesucherInnen wurden befragt, nach ganz klassisch, genau, nach dem Ausstellungsbesuch, aber sehr sehr umfangreich. Also es waren 42 offene und geschlossene Fragen, also sprich Ja-Nein-Antworten, aber eben auch offene Fragen. Also sie konnten dann auch Antworten verfassen. Und diesen Fragen hintergelegt sozusagen waren unsere, also die verschiedenen GLOs, also die verschiedenen Kategorien an möglichen Lernerfahrungen. Das heißt, war ich kreativ in der Ausstellung? Konnte ich irgendwie was spielerisch auch ausprobieren etc.? Genau, aber habe ich auch eben Faktenwissen erfahren, zum Beispiel über den Umgang mit toten Menschen? Also das war tatsächlich auch so eine sachbezogene Ebene in der Ausstellung. Genau. Um da einmal eben zu erfragen, okay, was haben die BesucherInnen für Lernerfahrungen gemacht? Das war so das die eine Methode, die aber eher so quantitativer Natur war, also wo wir eher genau in die Menge gegangen sind mit der Befragung. Und die beiden anderen Methoden, die uns einfach unglaublich viel gebracht haben, in dem Sinne, dass wir sehr, sehr tief einsteigen konnten in das Verständnis, wie BesucherInnen die Ausstellung erfahren haben. Das waren zwei qualitative Methoden. Also wir haben einmal Interviews durchgeführt mit den BesucherInnen, dann auch nach dem Ausstellungsrundgang. Da wurden sie ja wirklich sehr intensiv befragt, mussten aber auch ganz viel von sich einfach erzählen. So. Genau, zum Beispiel die Einstiegsfrage, wie würden Sie die Ausstellung einer guten Freundin, einem guten Freund erzählen? Genau, was würden Sie da wiedergeben sozusagen? Und dann sollten Sie auch noch so Mental Maps anlegen, also die Ausstellung nachzeichnen. Da ging es gar nicht darum, ob die wirklich detailliert nachgezeichnet wird, sondern einfach, was Sie erinnert haben. Was, genau, welche Objekte sind vor allem in Erinnerung geblieben oder Momente, welche, genau, gestalteten Räume etc. Oder vielleicht auch ein Thema, also genau, ein Interviewpartner, der hat dann gar nicht die Ausstellung an sich gezeichnet, sondern der hat sich sehr viel in diese Arten von Bestattungen verloren und hat dann ganz viel über eine mögliche Bestattungsform geredet, die er sich vorstellen könnte. So, ja, Waldfriedhof ist ja total schön, etc. Also ist genau da.
Das wäre dann dieses dritte Element der subjektiven Weiterführung.
Genau, was nehme ich aus der Ausstellung mit? Wo denke ich noch weiterführend drüber nach? Was beschäftigt mich auch? Genau. Ja. Das wurde halt daran dann sehr schön deutlich, genau. Das war so das eine, genau. Und die andere qualitative Methode, das waren begleitete Ausstellungsrundgänge. Da wurden quasi die BesucherInnen verkabelt und aufgenommen. Natürlich alles mit Einverständniserklärungen. Genau. Und die wurden dann zum einen auch beobachtet, aber die Person, das war in dem Fall auch Jana, hat jetzt nicht eingegriffen in den Ausstellungsrundgang. Die sind zusammen durch die Ausstellung gegangen, haben miteinander geredet, haben miteinander interagiert. Es wurde alles aufgenommen. Mhm. Genau, es gab noch ein Vorgespräch, Nachgespräch. Und gerade diese begleiteten Ausstellungsrundgänge, wo wir wirklich erfahren, über was wird geredet, was wird ausprobiert, was wird getan in der Ausstellung, die sind also Gold wert, muss ich wirklich sagen an der Stelle, weil man im Nachhinein auch wirklich unglaublich viel erfährt von den Personen, die man begleitet hat, von deren Auseinandersetzung. Also es gibt einfach unglaublich viel her und gibt eben auch sehr, sehr viele Rückschlüsse darauf, eben wie die Ausstellung dann auf diese Personen gewirkt hat.
Mhm. Sehr intime Beobachtung, ne? Mhm. Mich hat das ja erinnert, im Vorgespräch hatten wir einmal drüber gesprochen, über diese Methode an diesen wunderbaren skandinavischen Film, wo Scharen von Beobachtern rausgeschickt werden, um die ideale Küche mitzuentwickeln, wo also ein großes Küchenproduktionsunternehmen die Menschen in die Bauernhäuser irgendwo am hintersten kleinen Ort in Skandinavien schickt, um zu beobachten, wie einsame Single-Bauern vorzugsweise dort die Küche nutzen. Und dann sitzen die auf so Hochsitzen quasi in deren Küche und beobachten die in ihrem Alltag. Und das ist natürlich ein herrliches Szenario, weil die sich völlig unnatürlich verhalten am Anfang, bis sie irgendwann in diesen Punkt kommen. Das kennen wir auch von Fernsehdokus oder so, dass sie die Kamera vergessen, also in dem Fall den Beobachter, und in ihr normales Verhalten zurückfallen. Mhm. Wie stelle ich mir das denn vor? Also du hast es gerade angedeutet. Wie geht man, Jana, du hast es ja mitgemacht, wie geht man mit Menschen als Mäuschen spielen sozusagen durch so eine Ausstellung? Ist das, verhalten sie sich dann normal oder vergessen die das schnell?
Ich weiß natürlich nicht, was normal in der Situation dann ist, weil ich ja nur einmal mit denen mitgegangen bin und nicht weiß, wie sie sonst mitgegangen wären. Ja. Einige Besuchsgruppen wären auch gar nicht in die Ausstellung gegangen, hätte ich sie nicht angesprochen. Genau, das heißt, also ich zum Beispiel eine Familie unten in unserem Eingangsbereich gefragt, ob sie da Lust drauf hätten, und die waren etwas Corona-müde und dachten, ja, ist doch total spannend, und dann schauen wir uns diese Ausstellung doch an, und fanden das Forschungssetting dann auch ganz interessant. Und es ist schon so, also ich glaube schon, dass die Menschen einen ein Stück weit vergessen. Also sie hatten auch nichts wie wir jetzt auf den Ohren, sondern das Aufnahmegerät um den Hals. Da haben sie vielleicht ab und zu mal so ein bisschen dann dran rumgefummelt oder so. Aber man verliert sich dann schon doch auch wieder in dieser Situation des Miteinander-Interagierens, des Nutzens der Ausstellung. Was ein bisschen eine Herausforderung war, manche Räume der Ausstellung waren doch recht klein, dass man nicht zu nah an die Leute dann schon herangeht.
In Corona-Zeiten auch noch.
Das auch. Und dass man denen nicht so über die Schulter guckt, sondern ich habe natürlich geguckt, dass ich ganz großen Abstand lasse. Bei mir wichtig war, ich habe quasi notiert, wo die stehen und wie lang die wo sind, aber habe gar nicht zugehört, weil ich wusste, wir nehmen die eh auf, da muss ich jetzt gar nicht hören, worüber die sprechen. Und das war ein großer Vorteil, dass ich wirklich einige Meter Abstand lassen konnte und die in Ruhe lassen konnte. Und das hat, finde ich, schon ganz gut funktioniert. Natürlich hat man die beeinflusst. Natürlich, vielleicht hätte die eine oder andere Gruppe auch nach dem zweiten Raum gesagt, ach nee, jetzt irgendwie doch nicht. Das macht man dann nicht, ne? Wenn man schon mal so ein Setting hat, zieht man es dann doch vielleicht bis zum Ende durch. Aber das war dann auch interessant, dass man dann auch die Leute mal hat, die da jetzt nicht total für brennen für das Thema, sondern auch schaut, wie wirkt die Ausstellungserzählung denn auf diese Menschen. Mhm. Ja.
Also nochmal zusammengefasst vom Forschungssetting, es war sehr anspruchsvoll, weil ihr wirklich einen Mixed-Method-Ansatz verfolgt habt. Ihr habt qualitativ und quantitativ, aber dann auch verschiedene qualitative Methoden verwendet. Jetzt sind wir natürlich extrem gespannt auf die Ergebnisse. Übrigens, by the way, für alle, die genauer gucken möchte, was in den Interviews vorgekommen ist, was gesprochen wurde, findet ihr alle in den in dem Forschungsbericht, den ihr als PDF tatsächlich auf der Seite DASA runterladen könnt. Da könnt ihr also wirklich mit eintauchen in eure Analysewelt. Das ist offen zugänglich. Insofern für alle, die mit Mäuschen spielen wollen oder eben erfahren wollen, wie diese Geschichten gewirkt haben, das könnt ihr da direkt selber nachlesen. Aber jetzt wollen wir natürlich erfahren. Ihr habt diese drei Fragen aufgestellt. Ordnung, dann sozusagen Aktivierung und Transfer ins eigene Erleben, subjektive. Was war das Ergebnis der Ausstellung? Gibt es ein Ergebnis, was man so klar kommunizieren kann?
Ja, Es gibt auf jeden Fall ein Modell.
Genau.
Sehr bunt und eindrücklich ist.
Wir hatten am Schluss diesen großen Berg an Ergebnissen aus diesen insgesamt 5 Methoden, die wir angewandt haben, und haben uns dann diese 3 Erwartungen, die du eben nochmal genannt hast, wirklich hingelegt und gesagt, okay, wir fassen jetzt wirklich alle Methoden zusammen und können sagen, jawohl, die Ausstellung hatte eine ordnende, strukturierende Funktion für die Menschen. Die hat das wirklich geleistet, dass die Menschen immer wussten, hier bin ich gerade, hier darum geht es hier, das passiert mit Pia, die haben Pias Schicksal verstanden. Das konnten wir recht flächendeckend in den Methoden durchaus wahrnehmen. Also da kann man so ein Häkchen dran machen, diese Erwartung wurde erfüllt. Genauso bei der letzten Erwartung, diesem Lebensweltbezug, auch hier konnten wir in unterschiedlichen Art und Weisen sagen, jawohl, diese Ausstellung hat es geschafft, Menschen unterschiedlich anzusprechen, die konnten diese Themen in ihre subjektive Welt übertragen. Auf die Feinheiten gehen wir gleich mit dem Modell ein, aber auch hier ein Check. Und das Zweite, diese emotionale Ansprache, da mussten wir tatsächlich sagen, das hat so teils funktioniert. Wir haben ja gesagt, emotionale Ansprache macht Lust darauf, auf diese Auseinandersetzung, und wir konnten, wir haben Fälle tatsächlich gehabt, da war das komplette Gegenteil der Fall. Dass diese emotionale Darstellung eher dazu geführt hat, dass die Menschen fluchtartig den Raum verlassen haben.
Okay.
Das ist überwältigend.
Genau.
Im negativen Sinne.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja.
Genau. Nur ganz kurz zu unseren Ergebnissen, vielleicht auch noch, um die so ein bisschen einzuordnen. Gerade die gerade die qualitativen Methoden haben uns dabei geholfen, den Untersuchungsgegenstand der Wirkung näher kennenzulernen und daraus eine Theorie zu entwickeln. Mhm. Aber natürlich sind das nur sehr wenige Fälle. Also es ist nicht repräsentativ und nicht verallgemeinernd jetzt gemeint, so ist es und so ist es immer. Also genau, das ist jetzt für unsere Untersuchung, für die Fälle, die wir hatten, genau dafür gilt das sozusagen. Daraus ist unsere Theorie, unser Modell quasi entstanden, das fußt darauf. Genau, nur dass man das so im Hinterkopf behält, das ist jetzt nicht was Verallgemeinerndes in dem Sinne, dass es für alle gilt.
Ja.
Das muss man so ein bisschen einfach mit bedenken, mit reflektieren. Ja.
Das heißt aber da, das wäre jetzt erstmal die Folge, das Modell würde jetzt im Idealfall durch andere Ausstellungshäuser, Museen erstmal mitgenommen und dann vielleicht nochmal in größeren Analysen, weil man vielleicht mit noch größeren Besucherinnenzahlen arbeiten kann, weil das Haus entsprechend ausgestattet ist, oder man vielleicht nochmal universitäre Unterstützung bekommt für nochmal eine Ausweitung. Das heißt, das wäre jetzt der typische Weg der Dinge, dass das sozusagen ausgerollt und verfeinert und verifiziert wird.
Ja, wir stellen mit unserem Modell quasi eine Hypothese auf.
Ja.
Aus unseren Erfahrungen mit Pia, sagt Lebwohl, ist das unsere Hypothese, wie Storytelling in Ausstellungen wirkt.
Mhm.
Und das ist jetzt, free to study.
Okay.
Also das kann jetzt überprüft werden.
Ja.
Und jetzt bin ich neugierig.
Genau.
Wie funktioniert Storytelling in Ausstellungen? Was ist das Modell? Vielleicht in einfachen Worten runtergebrochen. Was ist für die Kamera? Das Modell hängt
zwischen uns hier, oder?
An der Wand. Aber es wird für diejenigen, die Zuschauer natürlich gerade eingeblendet. Ihr seht es gleich, wenn Jana drüber spricht. Es wird aber auch nochmal sozusagen verlinkt, beziehungsweise ihr könnt nochmal auch bei Insta und so weiter Fotos oder Bildmaterial dazu sehen, sodass alle, die das interessiert, das auch wirklich nochmal nachvollziehen können. Okay, was ist das Modell der DASA?
Also, wir haben uns ja angeschaut, wie die Ausstellungserzählung und die BesucherInnen, wie die aufeinandertreffen. Das ist unser Forschungssetting. Wir haben die Erzählung und wir haben die BesucherInnen. Und die treffen nun aufeinander und es entsteht eine Wirkung. Und diese Wirkung haben wir anhand von 5 Dimensionen beschrieben, quasi verschiedene Facetten daraus herausgearbeitet, weil wir festgestellt haben, okay, die Wirkungsweisen sind so unterschiedlich in den einzelnen Fällen, dass wir hier 5 Dimensionen herausstellen können, die doch recht ähnlich waren. Die erste ist die Dimension der Struktur. Das ist das, worauf wir eben hingedeutet haben, dass die Erzählung eine ordnende Funktion hat. Das heißt, wir konnten sagen, okay, die Erzählung hat eine strukturierende Funktion für die Rezipierenden. Das zweite ist der Lebensweltbezug. Wir können sagen, die Erzählung bietet einen Lebensweltbezug für die Menschen, in der Ausstellung und wirkt eben auf diese Weise. Mhm. Das dritte war die Identifikation. Das heißt, wir konnten nachweisen, dass die Ausstellungserzählung durchaus sehr identifikationsfördernd wirkte in verschiedenen Weisen. Identifikation mit der Figur Pia, aber auch zum Beispiel mit den Situationen einfach, dass die nacherlebt werden konnten.
Ja.
Genau. Die vierte ist die Emotionalisierung. Das heißt, die Ausstellung wirkt auch sehr gefühlsauslösend oder die Erzählung wirkt sehr gefühlsauslösend auf die Rezipientinnen. Und die letzte Wirkungsdimension, die wir identifiziert haben, war die Immersion. Und das ist quasi die, in der die BesucherInnen am meisten involviert sind. Und wir haben so ein bisschen gesagt, wenn die vier Dimensionen davor alle funktionieren für die Person, dann haben wir auch eine immersive Wirkung auf die Menschen in der Ausstellung.
Immersion vielleicht nochmal übersetzt für diejenigen, diesen Begriff, der im Moment sehr populär ist. Insofern kann man ihm kaum nicht begegnen, aber trotzdem. Wie übersetzt ihr den Begriff Immersion, immersives Erlebnis, immersive Ausstellung?
Das Eintauchen, also in dem Falle das Eintauchen in die Erzählung. Mhm. Da haben wir tatsächlich auch ein sehr schönes Beispiel, was wir immer gerne anführen. Nämlich eine unserer Interviewpartnerinnen, Caro, die, also ganz kurz noch zur Erläuterung, Caro, generell die Namen der Interviewpersonen und auch der begleiteten Ausstellungsrundgänge, die sind alle fiktiv.
Okay.
Sind nicht die echten Namen, genau. Aber wir haben uns quasi Synonyme überlegt, weil wir einfach mit den Fällen viel gearbeitet haben und es fällt leichter, wenn es nicht IP7 ist, sondern genau, die Caro.
Ach, die Caro, ja.
Die Caro, genau. Und die Caro war eben relativ jung, also 18 Jahre, als sie die Ausstellung besucht hat und ist total wirklich eingetaucht in die Erzählung. Die fand Pia auch super als Figur, die hat Pias Geschichte nachverfolgt, hat ganz viel sich angeeignet, also auch so Details wirklich. Genau, es gab Pias Tagebuch, das hat sie komplett durchgelesen. Sie wusste wirklich extrem viele Details über Pia, hat dann die Erzählung auch weitergesponnen, also hat sich überlegt, wie es mit Pia weitergeht, wie es dann so ist, wenn sie ihre Ausbildung anfängt und so weiter. Genau, und Caro hat auch von einem Moment erzählt, nämlich im Raum des Leichenschmaus, wo sie ganz vertieft war, irgendwas gelesen hat. Genau, man hört in diesem Raum oder man hörte in diesem Raum auch im Hintergrund so leises Geschirrgeklapper und Gemurmel von der angedeuteten Gemeinschaft, die da eben über zusammengekommen ist und Oma Ruth gedenkt. Und da hat Caro von sich aus auch gesagt, musste sie sich wirklich selber daran erinnern, dass sie jetzt nicht wirklich auf dem Leichenschmaus von Oma Ruth ist, sondern sich immer noch in einer Ausstellung befindet.
Okay.
Genau, also da war eben dieser ja wirklich sehr immersive Moment, dieses immersive Erlebnis, was Caro uns auch geschildert hat.
Mhm. Ich meine, das ist wirklich, das ist ja, glaube ich, das ist die höchste Stufe auch der Ausstellungskonzipierung, dass man das wirklich schafft, dieses komplette Eintauchen durchzuführen. Das kommt ja interessanterweise aus den Freizeitparks, die tatsächlich Vorreiter sind, immer was so Technologieentwicklungen betreffen. Das kennen sicherlich viele, die in Freizeitparks waren, diese 3D-Kinos oder die 3D-Erlebnisse, in 4D-Erlebnisse, das, was zunächst da etabliert wurde und dann so nach und nach auch zunächst in die Kinos kommt und jetzt auch in die Museen, dass man wirklich multisensual erzählen kann durch neue Technologien und so. Trotzdem, ist das etwas, was man eher technisch hinbekommt? Oder würdet ihr jetzt aus der Storytelling-Sicht sagen, ist es eher die Faszination der Erzählung, die diese Immersion, wie ihr sie jetzt angestrebt habt, erzeugt? Also braucht man das große Erlebniskino mit es sozusagen Sound von allen Seiten und im Prinzip wird die Umgebung ausgeblendet oder kann dichtes Erzählen das Gleiche leisten?
Wir haben natürlich in der Ausstellung verschiedene Medien genutzt, um möglichst immersive Momente dann dadurch zu schaffen.
Genau, nicht nur technisch, sondern vor allem gestalterisch.
Genau. Ja. Aber das ist, glaube ich, dann so ein Zusammenspiel aus diesen drei Dimensionen, die wir beschrieben haben, Raum, Figur und Plot, dass das tatsächlich funktioniert. Und wenn man Raum nicht nur als Story Space sieht, sondern auch als Exhibition Space, dass man schaut, dass diese beiden zusammen funktionieren, dass die Ausstellungselemente, die Interaktionen zusammenpassen mit dem, was mit Pia passiert, etc., Ja, wir können jetzt nicht so richtig sagen, was es war, glaube ich. Und wir haben ja auch keine Vergleichsausstellung gehabt, ja, wo irgendwas anders war.
Mhm.
Und das hat auch tatsächlich sehr viel mit den BesucherInnen selbst zu tun, also mit mir auch selbst, wie sehr ich gewillt bin, mich da hinein zu begeben. Also man kennt es ja tatsächlich auch vom Bücherlesen, dass wenn man eine Geschichte hat, ein Buch, was für einen einfach funktioniert, super gut geschrieben ist und man sich dann darin verliert, ist ja auch eine Form der Immersion. Man taucht ein in die Geschichte,
ja,
man liest irgendwie 50 Seiten und merkt gar nicht genau, wie die Zeit vergangen ist. So. Und so ähnlich ist es dann auch in der Ausstellung. Also wir können ganz viel reingeben von Seiten der AusstellungsmacherInnen. Es gibt sozusagen viele, viele Zutaten. Aber genau, wir können nicht auf alles Einfluss nehmen. Also weil natürlich wir ganz komplexe Subjekte haben mit unseren BesucherInnen, die auf die Ausstellungserzählung dann trifft und sich dann eben diese Wirkung auf unterschiedliche Weise ausbreitet oder entsteht.
Mhm. Okay.
Und das war auch für uns so ein super spannendes Learning,
ja,
tatsächlich in dem Modell, was ich eben beschrieben habe mit den 5 Wirkungsdimensionen, dass jede dieser Dimensionen, wenn man das wirklich gut macht, ja, die hat richtig gute emotionalisierende Momente. Es gibt sowohl positive Folgen aus dieser Realisierung, aber auch negative.
Ja.
Und negative wären eben zum Beispiel, dass Menschen, die da einfach keine Lust drauf haben, da jetzt auf die Tränendrüse zu drücken, dass die da überhaupt nicht angesprochen werden.
Mhm.
Und das gilt für alle 5 Dimensionen. Wir konnten da sowohl Positivbeispiele finden, aber auch Negativbeispiele oder Negativfolgen. Und das alles, was wir als Macherinnen entscheiden, dann auch einen Einfluss darauf hat, wie was geboten wird den Menschen und dass alle Menschen unterschiedlich darauf reagieren.
Mhm.
Und wenn ich sage, ich möchte eine super emotionale Darstellung, bleib jetzt einfach bei dem Beispiel, dann ist das toll für Menschen, diese emotionale Darstellung total ansprechend fanden, sich damit identifizieren konnten und immersiv dort eintauchen konnten. Und für andere, die vielleicht einfach die Zahlen, Daten, Fakten zu den Sterberaten der letzten 50 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gesucht haben, dass die dann sagen, was mache ich denn hier?
Ich wollte eigentlich jetzt gerade keinen emotionalen Zusammenbruch erleben, sondern mich informieren.
Genau. Und das war natürlich bei diesem Thema total extrem.
Ja.
Es gab Menschen, die sind vor dem Eingang schon umgedreht und haben gesagt, nee,
das wird
die vielleicht vor kurzem einen Todesfall hatten oder so oder mit den Kindern da nicht reingehen wollten oder so. Das gab es natürlich auch.
Ja. Und natürlich Menschen auch, die ein sehr starkes Selbstbestimmungsbedürfnis haben. Das heißt, die das als Manipulation empfinden, wenn man sie zu sehr durch lineare Erzählweisen quasi führt, die das aufbrechen wollen und sagen, ich will mich nicht hier durch erzählen lassen, sondern ich will selber bestimmen, wann ich welche Sachen hole. Das ist ja durchaus auch bei manchen Menschen so ein Selbstbild, dass sie sagen, das bestimme ich und nicht jemand anders.
Ja. Und denen fehlte zum Beispiel dann auch die multiperspektivische Zugänge.
Ja.
Also dann ist es eben nur Pias Schicksal, was da verhandelt wird. Und dann haben viele Menschen auch gesagt, ja, aber was ist denn mit anderen Kulturen? Oder was hätte denn jetzt ein 50-jähriger Mann zum Tod seiner Mutter oder so gesagt? Oder wie?
Oder plötzlicher Unfalltod einer
gleichaltrigen Freundin. Oder was wäre, wenn ein Kind gestorben wäre oder so?
Ja.
Also dann war manchen Leuten das dann tatsächlich zu eindimensional.
Genau, und das ist eben dann auch das, was man so ein bisschen beachten muss oder im Hinterkopf behalten muss, wenn man so eine starke Erzählung hat mit einer Protagonistin, dass natürlich die Perspektive der Protagonistin auch sehr präsent ist. Also dass man darüber zwar es auch schafft, viel zu vermitteln, weil sie so präsent ist, auf der anderen Seite aber natürlich viele andere Perspektiven eher an den Rand gedrängt werden, beziehungsweise man muss dann eben auch gucken, die Nebenfiguren, was die noch an Multiperspektivität auch reinbringen können in die Erzählung. Also immer, wenn man mit Figuren arbeitet, sind es auch sehr starke Blickwinkel, die dann in der Ausstellung in dem Fall zum Tragen kommen.
Absolut. Ich meine, das führt mich wieder an das Buch, was Jana, du mitgebracht hast, von Rebecca Gablé, und dem, wo man sich selber wieder sichtbar machen muss als jetzt in dem Fall Historikerin oder bei Hayden White als Historiker auch, in diese moderne Form der Erzählung, dass man offenlegt, dass man bestimmte Narrative nutzt, aber dass einem bewusst ist, dass man sie dass man sie bewusst einsetzt, aber es auch andere Erzählweisen gibt, die dem gegenüberstehen, dass man sich also da genau über die Schulter schaut und das diesen Prozess offenlegt und auch offen zeigt und nicht so tut, als sei das die einzige Zugangsweise zu dem Thema. Das ist ja dann dieses moderne Aufbrechen auch von Narration dann, indem man diese Perspektive dann an irgendeiner Stelle miterwähnt. Ne? Ich glaube, das ist ein wichtiges Learning auch, auch für noch, also das ist ja jetzt, glaube ich, ein Fall, den man auch so gut abgeschlossen greifen kann. Aber wenn es jetzt wirklich um Diskriminierungsgeschichte oder Geschichte Rassismus oder so weiter gibt, wo es sehr viele unterschiedliche Erfahrungen, Erzählstränge immer gibt, die berücksichtigt werden müssen. Da kann man nicht entscheiden, das ist jetzt das, was wir auswählen, sondern da muss man multiperspektivisch erzählen. Dass man da natürlich wahrscheinlich das Projekt noch stärker aufbricht, nicht mit einer Figur erzählen könnte. Okay, wow, jetzt haben wir auch wieder so viel aufgemacht und so viel gelernt. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt durch das, was ihr für uns, die uns für Storytelling in Ausstellungen interessieren, geleistet habt. Nämlich, dass ihr wirklich so umfangreich und mit einem so langen Zeitraum mit so vielen Methoden wirklich dem Ganzen mal auf den Zahn gefühlt habt. Deswegen wäre es mir wichtig, jetzt für unsere Gäste und Besucherinnen der Ausstellung, aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht nochmal so die wichtigsten Learnings zusammenzufassen. Ich versuch's mal und ihr ergänzt mich, weil ich bin sozusagen die Testperson, was hängen geblieben ist. Also ihr seid mit drei Fragen reingegangen, die für euch ausgehend aus der theoretischen Befassung mit dem Storytelling-Konzept sich ergeben haben, die ihr testen wolltet, nämlich inwieweit kann Storytelling nicht nur eine Ausstellung bereichern, das ist vielleicht so die etwas naive Herangehensweise, wie man es bisher gemacht hat, das passt immer ganz gut, lässt sich sicherlich gut einbauen, so als Stilelement, aber für eine reflektierte Verwendung sind eigentlich diese drei Forschungsfragen von euch interessant, nämlich die erste Frage ist, hilft es den Menschen, die Inhalte zu erfassen, indem man sie ordnet und strukturiert durch die Geschichte, durch die Themenwelt, die Erzählwelt, die ihr ihnen anbietet, die Lerninhalte, die ihr ihnen vermitteln wollt, durchführt. Also ist es ein Prinzip, was funktioniert als Ordnungsinstrument. Zweite Forschungsfrage war, kann Geschichten die Menschen anders aktivieren, sich mit Themen zu befassen, Inhalte zu sich anzuschauen, als vielleicht ein großer Sensationsgrad oder einfach ist ein sehr wichtiges Thema gerade oder Zahlen, Daten, Fakten oder. Also ist es etwas, was die Menschen wirklich nochmal den Impuls gibt, den Appell. Und die dritte Ebene, die finde ich eben besonders spannend, die ja auch immer in der Gamification-Welt sehr, sehr relevant ist, dass sie nicht nur etwas konsumieren an Informationen, sondern sich ab irgendeinem Zeitpunkt selber aktiv werden und selber damit beschäftigen, im besten Fall die Geschichte weitererzählen, das habt ihr in den einen Fällen, aber eben auch zumindest sich subjektiv zu eigen machen und mit ihren eigenen Erlebnissen in Beziehung bringen. Habe ich das, die Forschungsfragen so richtig zusammengefasst? Die Antwort eurer Studie ist ja, alle drei. Allerdings mit Einschränkungen. Das war der Emotionalisierungsgrad.
Genau.
Das heißt, das, was wir auch oft als Kritik am Storytelling-Konzept haben, dass Framing auch genau das Gegenteil bewirken kann. Es kann als manipulativ empfunden werden.
Ja.
Und wenn es als solches erkannt wird, bricht es komplett auseinander und wird zu seinem Gegenteil. Ne? In dem Moment werdet ihr zu Manipulateuren. Und das führt dann eben zu einem Unwohlsein und bewirkt das Gegenteil, nämlich so eine Distanzierung der Person.
Ja.
Aber wenn es gelingt, dann umso intensiver.
Eindrücklicher. Ja. Wir hatten wirklich sehr intensive Ausstellungsmomente in unseren, vor allem qualitativen Fällen. Ja.
Und jetzt habt ihr noch diese anderen Ebenen hinzugebracht. Das ist die Immersion, wo wir gelernt haben, dass das sozusagen das Eintauchen, das eigentlich so mit allen Sinnen eintauchen in eine Ausstellungswelt, dass das sozusagen das höchste Gut oder höchste Ziel auch gute Ausstellung sein soll. Dass man eigentlich vergisst, wo man gerade ist und sich ganz in so eine Themenwelt einfindet. Was wäre denn jetzt zum Abschluss vielleicht das, was ihr anderen Ausstellungsmacherinnen, Machern mitgeben würdet, wo sie einerseits vielleicht andocken können, wo ihr euch wünscht, hier wäre das Feld, wo ihr jetzt andocken könnt, oder was, wo ihr sagt, da würden uns besonders freuen, wenn sie das vielleicht selber auch mal umsetzen oder übernehmen würden von euren jahrelang erforschten Erkenntnissen. Man möchte ja auch, dass sie weitergetragen werden und dann auch eine Wirkung erzielen, einen Impact.
Ja.
Also ich fände es, glaube ich, super spannend, wenn also zum einen das Modell natürlich wirklich überprüft wird, was wir uns hier überlegt haben. Das wäre großartig, wenn das weitergesponnen werden würde. Ich fände es vor allem spannend, wenn oder zu überprüfen, so eine starke Storytelling, so eine starke Ausstellungserzählung zu überprüfen, die jetzt nicht mit dem Thema Tod und Trauer, was ja eh schon sehr emotionalisierend ist, per se, genau, wie das mit anderen Themen funktioniert, ob es auch so gut funktioniert, vielleicht sogar eben überraschenderweise sehr, sehr gut funktioniert. Genau, also da, glaube ich, fände ich spannend.
Ich fände es total cool, wenn unsere Erkenntnisse zu den Wirkungsdimensionen auch auf Ausstellungsinhalte, die faktual sind, mal übertragen werden. Mhm. Also echte Menschen, echte Schicksale oder auch sogar mehr mit einer Sammlung tatsächlich gearbeitet wird. Ja. Also wie können da eher musealere Elemente, eine Sammlungsausstellung, wie könnten da nochmal so Synergieeffekte sein, die unsere Wirkungsdimensionen einer Erzählung aufgreifen, aber trotzdem man nochmal mehr mit Exponaten arbeitet. Wir hatten natürlich Dinge und Gegenstände in der Ausstellung, aber also wir hatten eine Vitrine in der Ausstellung und das war es. Alles andere konnte quasi angefasst werden und viele Gegenstände hatten auch eher so den Charakter von Requisiten, die diese Welt beschreiben und definieren. Und das fände ich auch nochmal total interessant.
Ja.
Tatsächlich.
Und da ist auch ein großer Bedarf. Das kenne ich tatsächlich aus meiner Museumsarbeit, dass die Frage für viele Museen ja eher ist, wie bringen wir das, was wir entweder in den Archiven oder schon in den ständigen Ausstellungen haben, wie bringen wir das sozusagen in so eine neue Wirkweise rein und nicht das, was wir alles neu machen, sondern das, was wir eigentlich schon haben, nochmal neu in Szene setzen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Also ich glaube, da ist auch das größte Interesse an dem Thema. Das ist zumindest so meine Beobachtung.
Habe ich auch schon so beobachtet,
Dass die wirklich oftmals ja genau mit diesem Bedürfnis arbeiten. Wir haben hier was und das wollen wir nochmal neu transportieren. Ein anderer Ausblick, den wir jetzt heute nicht angesprochen haben, aber der auch interessant wäre, wäre das multimediale Erzählen nochmal aus der Ausstellung heraus. Das heißt, ins Digitale hinein. Das heißt, wie man da transmediale Erzählen natürlich noch in Social Media mit Filmen, die vielleicht auf anderen Kanälen noch zu finden sind, wie man das quasi nochmal weiter transportieren könnte. Und Sprichwort Gamification auch, wie man sogar die Menschen selber noch aktivieren könnte, aus der Ausstellung heraus in ihren Medien die Geschichte weiterzuspinnen mit eigenen Erzählungen. Das ist ja auch der Versuch einiger Museen, zum Beispiel mit Museum Brandhorst, mit dem ich da in München gearbeitet habe, eigentlich diesen Aktivierungsgrad und nimm es mit nach Hause, probier es aus, erzähl es weiter, sozusagen auch zu einem wichtigen Bestandteil der Factory, so nennen die das, zu machen. Okay, aber ihr seht, das sind dann die nächsten Folgen, die wir uns vornehmen sollten. Das Thema ist so riesengroß.
Nächsten Forschungsprojekt.
Auf jeden Fall. Euch danke ich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr so viele Einblicke geben konntet jetzt in den letzten zwei Folgen über eure Arbeit, über diese tolle Ausstellung, über den ganzen Überbau, den das ja hat, auch an unzähliger Literatur, die ihr durchgearbeitet und sortiert und bewertet habt. Und vor allen Dingen, dass ihr jetzt auch mit dieser Studie wirklich einer großen, breiten interessierten Öffentlichkeit das zur Verfügung stellt. Und diejenigen, die das interessiert, die werden nämlich ab dem nächsten Frühjahr dazu auch das Buch erwerben können. Vielleicht dazu noch perfekt. Wann erscheint der Tagungsband zum Kongress?
Genau, also der Kongress, ganz kurz noch, der war genau letztes Jahr im Frühjahr. Da sind ganz unterschiedliche Perspektiven von AusstellungsmacherInnen, ForscherInnen zusammengekommen. Genau, und auf diesem Forschungskolloquium, wie wir es damals genannt haben, genau, da ist jetzt eben dieser Tagungsband entstanden mit unterschiedlichsten Beiträgen. Genau, und der wird wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres.
März, April, ja, schätze ich jetzt mal. Mhm.
Ja. Genau, wird er erscheinen beim Transkript Verlag.
Also ein Verlag, der sich gut mit dem Thema auskennt und auch schon einige wirklich gute Bücher zu dem Thema veröffentlicht hat, also in einem guten Setting dann ist.
Ja.
Auch dann werden wir entsprechend die ISBN und so weiter in den Shownotes noch ergänzen.
Cool.
Dann nochmal ganz herzlichen Dank, Sarah, und herzlichen Dank, Jana, für das Gespräch.
Dankeschön. Und,
ich kann euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer, nur ermutigen, wenn ihr in der Nähe von Ruhrgebiet und Dortmund seid, kommt in die DASA. Wenn ihr Kinder habt, bringt sie mit. Sie werden großen Spaß haben, sei es mit den Baggern im Innenhof oder sei es mit dem Cockpit oder bei der Stechuhr oder wo oder einer der Sonderausstellungen. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.
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 Thank you.